Tja, also Angelika, wenn es einen Preis gäbe, dann wäre das jetzt deiner. Kennt ihr die Geschichten alle? Seid ihr alle so gut drauf? Nein? Okay. Simson ist ja klar, denke ich. Ne? Gideon auch. Ne? Und die anderen beiden, die erzähle ich euch. Geisterfülltes Leben. Als ich mir Gedanken gemacht habe über geisterfülltes Leben, was mir als erstes in den Sinn kam, war das Buch Richter. Und die Colaflasche. Übrigens ein wirklich gutes Beispiel für geisterfülltes Leben. Das Buch Richter ist gefüllt von Flaschen, die sich füllen ließen von Gott. Das ist eigentlich perfekt. Das geht echt gut zusammen. Das waren ganz normale Leute. Das waren nicht so wie diese Comichelden, die wir so kennen, Spider-Man, Superman und so. Das waren ganz normale Leute wie du und ich. Sie lebten in wirklich schwierigen Umständen. Das waren keine idealen Voraussetzungen. Sie hatten keine starken geistlichen Leiter. Sie lebten in einem politischen Chaos. Sie hatten eigentlich, ja, wirklich nichts, wo man sagen könnte, ja, kein Wunder haben die das geschafft. Alles, was sie hatten, ist, ab und zu kam Gott und hat eine Flasche mit Geist erfüllt und dem Volk wurde geholfen. Das Buch Richter ist eigentlich ganz simpel aufgebaut. Ich guck mal, ob die PowerPoint funktioniert nicht. Ne, das ist aber zu viel. Fehlt eine Folie. Nicht schlimm. Das Buch Richter ist ganz einfach aufgebaut. Wir haben eine Aneinanderreihung von Geschichten, die laufen alle nach dem gleichen Prinzip. Wir haben das Volk Israel, das wendet sich von Gott ab. Dann schickt Gott irgendein Volk, das sie unterdrückt. Dann schreit das Volk Israel zu Gott. Dann rüstet Gott irgendeinen Richter aus. Dann wird das Volk wieder befreit und das Land hat Ruhe. So geht das Geschichte um Geschichte um Geschichte. So ein fieser Kreislauf. Gegen Ende der Geschichte, wenn wir das Buch Richter lesen, da wird der Kreislauf ein bisschen gestört, dann geht mal ein bisschen was schief, dann gibt es mal keine Ruhe oder es gibt mal einen Richter, der nicht so richtig sich füllen lässt. Und ganz hinten haben wir dann absolutes Chaos. Ganz hinten ist die Geschichte wirklich nicht mehr jugendfrei. Und am Ende wird das Fazit gestellt, es geht einfach nicht, wir brauchen einen König. So, das ist das Buch Richter in 2 Minuten. Ich möchte auf 3 Leute eingehen, wo ich denke, die sind echt gute Beispiele für, wie geisterfülltes Leben aussehen könnte. Der erste Mann, auf den ich eingehen will, das ist der Othniel. Da habt ihr nochmal diesen Kreislauf. Die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da verkaufte der Herr sie unter die Hand Kuschan, Rishathaims. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn und dann kam der Geist des Herrn auf Othniel und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Das ist der erste Kreislauf, der ist noch perfekt. Othniel, der Name bedeutet der Löwe Gottes. Wir wissen nicht so arg viel über ihn, aber so ein bisschen im ersten Kapitel lesen wir, dass er eine Stadt eingenommen hat, die hieß die Bücherstadt, Kirjat Sefer. Wir wissen, dass er der Neffe ist von Kaleb. Kaleb ist ein Begriff, einer der vorbildlichen Kundschafter. Also können wir auch ungefähr sein Alter errechnen. Er ist ungefähr 80 Jahre alt. Können mal alle, die so ungefähr 80 Jahre sind, die Hand heben? Okay, guckt euch mal um. Othniel. Er war also ungefähr 80 Jahre alt. Das heißt, der hat schon richtig viel erlebt. Der hat schon gesehen, wie Gott Sachen gemacht hat, die eigentlich nicht möglich sind. Er war dabei, als Jericho eingenommen wurde, als diese dicke Mauer eingestürzt ist und, ja, unglaubliches Ding, ob er mitgekämpft hat oder nicht, das ist nicht sicher, ich denke schon. Er war dabei, der hat was erlebt, der wusste, auf wen er sich einlässt, wenn es um Gott geht. Und hier in dieser Geschichte heißt es, Gott kam dann zu ihm, als er 80 war, erfüllte ihn mit seinem Geist und sein Auftrag war, dann befrei mal das Volk. So, die, die jetzt ihre Hände gestreckt haben, stellt euch das mal vor, Gott kommt und sagt, das, was du damals mit 25 so richtig gut gemacht hast, mach das mal nochmal. Ist eine Herausforderung. Und das Schöne ist, bei Othniel, also diese Geschichte ist super kurz und sie ist super faszinierend. Das geht ganz einfach. Kapitel 3, Vers 10. Und der Geist des Herrn kam über Othniel und er zog aus zum Kampf und der Herr gab Kuschan Rishathaim in seine Hand und das Volk hatte 40 Jahre lang Ruhe. Punkt. Das ist die komplette Berichterstattung. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, was ist denn das? Ne? Also die anderen Geschichten, die werden so richtig ausführlich erzählt und da ist Drama dabei und da wird mit Gott diskutiert und ich kann das nicht und ich bin zu klein, ich bin zu schwach und überhaupt und was ein Stress. Und bei Othniel, diesem alten Mann, da heißt es einfach nur, und er ging und er machte und gut ist. Oberst cool, finde ich. Und ich glaube, das ist geisterfülltes Leben. Geisterfülltes Leben ist cool im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann das Wort ja auch zu oft benutzen, ich mache das manchmal zu oft. Aber wenn alte Männer oder alte Frauen Gottes vom Geist erfüllt sind, dann sind die so richtig gelassen. Da kommt Gott und dann sagt er, jetzt mach doch mal. Und dann sagen die, okay, und dann ist die Sache erledigt. Da ist kein Drama, da wird nicht gejammert, da wird nicht von dem ganzen Stress drumherum erzählt, da ist einfach ein Ergebnis da und das Fokus oder der Fokus ist auf Gott. Kennt ihr das? Ja, hoffentlich. Solche Leute gibt es tatsächlich und es ist total schön, wenn man an den Punkt kommt mit Gott, wo man sagt, es geht ja gar nicht um mich, es geht auch gar nicht um den Stress drumherum, es geht um Gott und ihn in den Fokus rückt. Ich hoffe, wenn ich 80 bin, dann bin ich da. Noch darf ich ein bisschen Stress machen. Die zweite Person ist Ehud. Gleicher Kreislauf, könnt ihr nachlesen. Das ist jetzt eine Geschichte, die ist ganz toll für Kinder, finde ich. Ehud lebte in einer Zeit, wo Eglon König war. Ich habe hier Eglon mitgebracht. Das ist Eglon. Den hat mir die Sophie die Woche gebastelt. Und sie hat gesagt, ich bastel heute einen richtig dicken Mann. Ja, und das war Eglon. Kapitel 3, Vers 17. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Nicht meine Worte. Das steht tatsächlich so da, sowas würde ich ja nie über einen König sagen. Eglon war also ein ganz, ganz fetter König und Ehud war derjenige, der ihm jedes Mal, wenn Tribut an der Reihe war, Schutzgeld, ist er hingegangen, hat ihm das Geld gebracht und dann hatte das Volk so einigermaßen Ruhe. Das war die Aufgabe von Ehud. Ja, dann kam der Geist des Herrn über Ehud und Ehud hatte die gute Aufgabe, sein Volk von der Unterdrückung zu befreien. Was wissen wir über Ehud? Ehud war ein Linkshänder. Was ist jetzt so interessant daran? In einer Welt von Rechtshändern ist es richtig cool, wenn du Linkshänder bist. Damals haben die Leute ja noch nicht mit Maschinengewehren gekämpft, da hatten die Schwerter, ne? Und dann trainiert man so Rechtshänder gegen Rechtshänder und dann ist man richtig gut drauf und dann zieht man in den Krieg und plötzlich steht ein Linkshänder vor einem und der macht alles falsch rum und dann ist man total irritiert und dann kämpft man nicht mehr so gut und dann hat man verloren. Also Linkshänder waren richtig gute Kämpfer, die waren oft sehr gut ausgebildet und jeder wollte so ein paar Linkshänder in der Armee haben, weil das hat es einfach voll gebracht. Macht Sinn, ne? Ehud ist ein solcher. Ehud ist zusätzlich noch wirklich kreativ. Und als er dann wusste, jetzt soll ich dieses Volk befreien, dann hat er überlegt, meine Gabe, Linkshänder. Meine Kreativität, ha, Idee. Dann ist er hingegangen und hat sich einen Dolch gemacht, ungefähr so groß wie seine Hand. Die hat er richtig schön scharf geschliffen auf beiden Seiten, also nicht wie so ein Butterbrotmesser, sondern wirklich richtig scharf auf beiden Seiten. Dann hat er das versteckt, rechts, weil er ist ja Linkshänder. Klein, rechts, dann ist er zu Eglon gegangen. Wurde er kontrolliert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde der Dolch nicht gefunden, weil klein, weil rechts, weil Ehud ständig kam und ständig Geld brachte. So kam er also rein und dann stand er vor dem dicken König. Dann waren da überall noch so Wächter, war ein bisschen schwierig. Dann hat er gesagt, okay, Eglon, ich habe ein Geheimnis, das muss ich dir sagen. Und der Eglon so, oh, voll cool, ich krieg ein Geheimnis. Okay, Ehud, komm, wir gehen mal ins Obergemach. Das Obergemach, das war so ein privates Örtchen. Da hat man sich so zurückgezogen, wenn man alleine sein wollte. Da stand auch in der Regel die Toilette. Ne? Also wirklich privates Örtchen. Die beiden sind da hochgegangen. Der Ehud sagt, okay, ich habe hier eine Botschaft von Gott für dich. Der Eglon noch neugieriger, geht ein bisschen näher. Dann stand er vor dem Ehud. Der Ehud nimmt seinen kleinen Dolch und rammt den in seinen fetten Bauch so tief rein, dass das ganze Fett den Dolch verschlang. Ja, unter euren Masken rümpft ihr jetzt alle eure Nasen. Das ist eine wunderschöne Kindergeschichte. alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, sagt Paulus. Das glauben wir jetzt. Also bringt uns diese Geschichte tatsächlich etwas bei. Was bringt sie uns bei? Ehud hat einfach genutzt, was er konnte. Er hatte eine Gabe und diese Gabe hat er genutzt, um das auszuführen, was Gott vorhatte. Und übertragen auf uns ist es einfach genau das Gleiche, nur ohne Dolch. Das heißt, du überlegst jetzt einfach, was ist es denn, was mich so besonders macht? Und jeder hier hat was. Jeder hier ist in irgendeiner Art ganz besonders. Jeder kann irgendetwas besonders gut. Keiner ist so wie der andere. Geisterfülltes Leben heißt nicht, ich muss so sein wie Daria oder ich muss so sein wie Helmut. Geisterfülltes Leben heißt, entdecke deine eigene Gabe, guck, was du gut kannst und dann mach das. Dann mach das, was dir Spaß macht, mach das, was dir liegt und guck, wie kannst du das irgendwie ins Reich Gottes einfügen. Geisterfülltes Leben ist kein Krampf. Geisterfülltes Leben macht Spaß, weil du genau das machst, was Gott dir gegeben hat. Wie diese Flasche, guckst du einfach, was hat Gott da in mich reingefüllt? Ist es Fanta, machst du Fanta? Ist es Cola, machst du Cola? Aber wenn du Fanta hast, dann versuchst du nicht einen auf Cola zu machen. Ist doch logisch. Geisterfülltes Leben macht das, was du am besten kannst. Und die dritte Person, Deborah. Deborah war eine Prophetin. Ich klicke einmal weiter, für die, die den Kreislauf durchlesen wollen. Deborah saß immer unter so einer Palme. Das klingt, finde ich, total gemütlich. Da sitzt sie unter dieser Palme und das Volk kam zu ihr und hat sie um Rat gefragt. Deborah hatte einen ziemlich guten Draht zu Gott. Sie hat sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Sie hat seine Stimme hören gelernt. Und wenn die Leute kamen, dann hat sie denen den Rat Gottes weitergegeben. So hat sie das Land gerichtet oder das Volk gerichtet. Eines Tages bekam sie ein Wort von Gott für Barak. Barak war der Armeeführer von Volk Israel und sie ist zu ihm hingegangen, hat gesagt, Gott hat mir gesagt, du sollst hier 10.000 Leute sammeln und dann sollst du gegen unseren Feind kämpfen und du wirst gewinnen. Und Barak hat gesagt, okay, ich mach das, aber nur wenn du mitkommst. Macht nicht wirklich Sinn, für was braucht er eine Prophetin an seiner Seite, sie war keine Kämpferin. Vielleicht wollte er sicher gehen, dass sie das wirklich glaubt, was sie sagt, weil wenn sie das wirklich glaubt, dass da Sieg ist, muss sie sich ja keine Sorgen machen, mitzuziehen. Vielleicht dachte er, es ist ganz gut, so einen prophetischen Rat an der Seite zu haben. Kann ja sein, zwischendurch ändert Gott seine Meinung und dann kriege ich das nicht mit. Habe ich sie dabei, dann kriege ich das mit. Was auch immer seine Motivation war, Deborah hat gesagt, ich komme mit, aber wenn ich mitkomme, dann wird der Ruhm über den Sieg nicht deiner sein, sondern er wird einer Frau gehören. Und die Frau, die sie meinte, war nicht sie selber, sondern Jael. Das ist die, wo ihr vorhin erraten habt. Super fiese Geschichte eigentlich, mindestens so fies wie die von Ehud. Ihr könnt euch schon mal vorbereiten, genau. Sisera war der Anführer von der Gegnermannschaft und dem sein Wagen ging kaputt während der Schlacht und er musste zu Fuß fliehen und dann rannte er vor Israel weg. Und dann kam er an so ein Zelt, das war das Zelt von Jael, und er dachte, Jael ist auf seiner Seite, weil irgendwie kam sie eigentlich aus einem anderen Volk. Und er dachte, da bin ich sicher, da kann ich jetzt reingehen. Und dann geht er zu ihr und sagt, ey, lass mich hier mal kurz ausruhen, gib mir einen Schluck Wasser. Und Jael ist super lieb. Jael sagt, ja komm, leg dich ein bisschen hin, ich gebe dir eine Decke, mach dir eine warme Milch. Hat sie ein bisschen betüttelt, der hat sich richtig wohl gefühlt. Dann hat er sich hingelegt, dann hat er geschlafen. Und dann steht Jael auf, geht nach draußen, holt sich einen Hammer, holt sich einen großen Zeltpflock. Alle, die Zelten waren, damals waren die Heringe größer. Holt sich einen großen Zeltpflock, setzt ihn an seiner Schläfe an und fixiert den Mann am Boden mit einem kräftigen Schlag. Wieder so eine fiese Geschichte. Was macht Deborah? Krieg war gewonnen, das Land hatte Ruhe, 40 Jahre. Deborah schreibt ein Lied. Und das ist ein Lied, das kennt ihr alle. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. So ein romantisches Lied nach so einer Geschichte. Ich hoffe, ihr mögt es immer noch gerne singen. Deborah war eigentlich kein Kämpfer, sie war auch kein Frontmann. Deborah war eigentlich so eine Romantikerin, würde ich fast schon sagen. Sie saß da unter ihrer Palme, sie hat eine Menge Zeit mit Gott verbracht, sie hat auf seine Stimme gehört, sie hat geglaubt, was er gesagt hat, sie hat ihm tief vertraut, sie ist in den Krieg gezogen, obwohl sie kein Kämpfer war, glaube ich zumindest. Sie hatte einfach nur eine gute Beziehung mit Gott. Und das hat sie zu einer Heldin gemacht, weil sie andere unterstützen konnte dadurch, dass sie dieses tiefe Vertrauen zu Gott hatte. Geisterfülltes Leben hat nicht immer was mit Aktion zu tun. Geisterfülltes Leben hat auch einfach nur was mit Beziehung zu tun. Das heißt, wenn du sagst, ich will ein geisterfülltes Leben, dann heißt das nicht, dass du ständig irgendwas reisen musst oder irgendwo in der Front stehen musst oder irgendwas nachzuweisen hast, was du alles schon für Gott erreicht hast. Geisterfülltes Leben heißt einfach, du hast eine Beziehung zu Gott. Und ohne dass du irgendwas tust, wirst du durch diese Beziehung andere Menschen ermutigen. Barak ist in den Krieg gezogen wegen ihr. Einfach weil sie ihn ermutigt hat. Sie war ein Unterstützer. Sie stand im Hintergrund und sie hat andere Leute unterstützt. Und auch das ist geisterfülltes Leben. Das sind schon die drei Beispiele. Vielleicht habt ihr euch in dem einen oder anderen wiedererkannt. Ich wiederhole das ganz kurz. Vielleicht bist du ein Othniel. Du hast viel Erfahrung und du bist richtig cool geworden in deiner Zeit, mit der du mit Gott gelebt hast. Du lässt dich nicht mehr erschüttern. Es ist egal, wie schwierig die Umstände sind. Da stehst du einfach wie ein Baum und du ermutigst andere Menschen um dich herum. Du gehst ruhig voran. Du bist ein Vorbild. Das ist geisterfülltes Leben. Oder du bist wie Ehud. Du hast gerade eine Gabe in dir entdeckt. Du weißt vielleicht noch gar nicht so richtig, wie kann ich die in der Gemeinde einsetzen? Passt das überhaupt? Ist das überhaupt eine geistliche Gabe? Oder ist das einfach nur ein Talent? Aber du bist kreativ und du wirst es rausfinden. Du wirst rausfinden, wie du genau das, was du gerne tust, fürs Reich Gottes einsetzen kannst. Oder vielleicht bist du wie Deborah. Und du willst eigentlich gar nicht an der Front stehen, du willst doch gar nicht super aktiv sein, aber du hast eine super Beziehung zu Gott. Und das ist absolut okay, weil das ist, was wir hier brauchen. Wir brauchen Menschen, die einfach nur dastehen, unterstützen, ermutigen, hinter den Frontleuten stehen und uns vorleben, was es eigentlich heißt, wirklich zu glauben und Gott zu vertrauen. Leute, die Gott einfach nur lieben und in den schlimmsten Umständen die schönsten Lieder schreiben. Das ist geisterfülltes Leben. Ich schließe mit Gebet und ich würde gerne, dass ihr alle mitbetet. Wir sind immer noch online, aber das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Wir machen jetzt ein Popcorn-Gebet, kennt ihr das? Die Kinder kennen das, die Kinder können das auch, die Erwachsenen müssen das noch lernen. Popcorn-Gebet heißt, ein Satz, maximal ein Komma. Jeder darf einmal kurz Pop sagen, dann kommt der Nächste dran. Wenn 3 Sekunden Pause ist, schalte ich die Mikrowelle ab. Dann ist das Popcorn fertig. Dann stehen wir auf und dann segne ich uns. Auch die Kinder dürfen mitmachen.